Ja, wunderschönen guten Morgen. Ich hoffe, Sie hören mich jetzt alle. Ja, wunderschön. Also vielen Dank, Klaus Sieger, dass du in deiner Einladung schon so toll erzählt hast, warum heute am Donnerstag gefeiert wird, dass diese 40 Tage so wichtig waren zwischen der Zeit der Auferstehung und der tatsächlichen Himmelfahrt und auch dafür, dass die Auferstehung eine große Bedeutung hat, aber auch Himmelfahrt seine Bedeutung hat. Und deshalb möchte ich mich auch bei Ihnen bedanken, die heute Morgen zu diesem Gottesdienst gekommen sind. Es ist offensichtlich nicht so selbstverständlich, dass man diesen Gottesdienst feiert. Es ist ganz erstaunlich, als ich gefragt worden bin, ob ich Pfingsten oder heute predigen wollte, da habe ich gesagt, ich kann es Pfingsten machen, weil wir wollten eigentlich heute auch nicht da sein. Aber nicht, weil ich nicht Himmelfahrt feiern wollte, sondern weil es in der Familie nicht so gut geht und wollte ich einen Besuch machen. Muss ich das eben verschieben. Aber erstaunlich ist, dass eben ich dann vorgeschlagen wurde, dass ich an Himmelfahrt predigen soll. Und Himmelfahrt liegt mir seit Jahren extrem am Herzen. Und deshalb ist es, glaube ich, ganz gut, dass ich heute diese Predigt machen kann und nicht an Pfingsten, obwohl ich auch denke, dass Pfingsten ein sehr wichtiges Fest ist. Als Text hatte ich einen dieser Texte ausgesucht, die du schon vorgelesen hattest, und das ist Lukas 24, die Verse 50 bis 53, und da würde ich Sie nochmal bitten, einfach zur Ehren des Wortes Gottes da aufzustehen, und dann möchte ich einfach dieses Wort lesen. Und Jesus führte seine Jünger aber bis nach Bethanien hinaus und hob die Hände auf und segnete sie. Und es geschah, als er sie segnete, schied er von ihnen auf und fuhr zum Himmel. Sie aber beteten ihn an und kehrten dann mit großer Freude nach Jerusalem zurück und waren alle Zeit im Tempel und priesen Gott. Herr, erkläre uns du selbst dein Wort. Amen. Gut, also vielen Dank. Wir hatten schon gehört, warum feiern wir Himmelfahrt? Wir feiern Himmelfahrt, weil natürlich nicht, weil Jesus jetzt gen Himmel gefahren ist und einfach weg ist. Es ist nicht so wie bei den komischen häufig sind das dann so Tante Anna oder Schwiegermutter-Witze, wo man sagt, Tante Anna war 2 Wochen da und es ist schön, dass sie da war, aber Tante Anna, wir freuen uns auch, dass du jetzt wieder gehst und also geh bitte mit Gottes Namen, aber jetzt geh einfach. Das scheint hier nicht der Fall zu sein. Die Jünger, hier steht natürlich drin, mit großer Freude kehrten sie zurück von diesem Ereignis, als Jesus plötzlich dann weg war. Aber ganz sicher ist es nicht, weil sie jetzt einen Abschied gefeiert haben. Und das ist mein erster Punkt. Ich will ganz vorne schon mal sagen, Himmelfahrt ist kein Abschiedsfest Jesu. Natürlich, und das ist, glaube ich, extrem wichtig, es war wichtig, dass Jesus nicht direkt zum Himmel gefahren ist, sondern dass er auferstanden ist und dass er sich den Jüngern gezeigt hat. Es war einfach ganz wichtig, dass es diese 40 Tage gab. Und ich habe mich auch gefreut, dass über 40 Tage schon geredet worden ist. 40 Tage, kann man sagen, ja, was sollen 40 Tage? Es können auch 45 sein. In der Bibel hätten das nie 45 Tage sein können. Höchstens 40 Tage. Es war so, wenn Sie in der Bibel lesen, schon im Alten Testament, und das ist ganz wichtig, da werde ich gleich drauf zurückkommen, schon im Alten Testament hat die Zahl 40 eine ganz wichtige Bedeutung gehabt, also entweder gab es 40 Jahre oder gab es 40 Tage oder irgendwas, aber immer waren diese 40, die Zahl 40 hat immer bedeutet, das ist eine Zeit, in der Gott irgendwas vorbereitet hat. Also ganz kurz, das Volk, das zieht 40 Jahre durch die Wüste, bis sie dann endlich da einziehen können in das Heilige Land, dann ist es so, der Mose, der dieses Volk in dieses Land führen soll, diese 40 Jahre lang, der wird 40 Jahre in der Wüste vorbereitet auf diese Aufgabe. 40 Jahre, genau 40 Jahre. Jesus, bevor er seinen Dienst antritt, ich weiß nicht, vielleicht erinnern Sie sich an ihn, er geht 40 Tage in die Wüste und wird dort vom Satan versucht und bereitet sich aber in dieser Zeit auf seinen eigentlichen Dienst vor, auf das, was Gott ihm zu sagen hat. Also diese 40 Tage bedeuten auch für die Jünger natürlich eine Zeit der Vorbereitung. Und wenn wir jetzt zurückgucken würden in diesem Lukas 24 auch, können Sie ein paar Verse zurücklesen, dann werden Sie lesen, während dieser 40 Jahre hat Jesus Folgendes getan. Er hat den Jüngern erklärt, was im Alten Testament stand über ihn. Also er hat ihnen dieses Alte Testament ausgelegt und die haben plötzlich verstanden, nicht ganz verstanden. Ich werde gleich darauf zurückkommen. Aber sie haben verstanden, um was es ging. Sie haben verstanden, und das ist mir wichtig, von meinem persönlichen Leben ist extrem wichtig. Gott hat mit dieser Welt einen Plan und diesen Plan führt Gott aus. Und egal wie es aussieht, egal was wir sehen, was wir beobachten, Gott führt seinen Plan aus. Und erstaunlich ist, und das ist mir ganz wichtig, ich habe es meinen eigenen Kindern gesagt, die wissen das, weil die haben mir erzählt über die Prophetie und über die Sachen, dass es alles nichts bedeuten würde. Und da hatte ich ihnen, und das will ich jetzt ihnen nicht tun, aber da hatte ich ihnen aus Jesaja Stellen vorgelesen und da sagt Gott, bringt mir alle Götter her, bringt mir die anderen Menschen her und sie sollen sagen, was kommt. Und wenn es eintrifft, will ich sehen, dass sie recht haben. Dann waren sie Götter. Aber ich mache das auch. Ich sage euch jetzt, was kommt und dann prüft mich, ob das gekommen ist. Und sie wissen, es ist gekommen, damals schon. Es war völlig klar, die Emmaus-Jünger, auch Lukas 24, kommt alles vor unserer Geschichte, vor unserem Text heute, die Emmaus-Jünger sind auf dem Weg mit Jesus. Sie kapieren gar nicht, dass es Jesus ist. Sie erkennen ihn nicht mehr, den Auferstandenen, in diesen 40 Tagen. Und sie gehen auf diesem Weg und der erzählt ihnen, ja, was erzählt er denen? Der erzählt ihnen, wer Jesus war und was er für einen Dienst hatte, wer der Messias ist im Alten Testament. Und dann ist Jesus weg und was sagen die Jünger? Die Jünger sagen, brannte nicht unser Herz, wir haben doch gespürt, dass er es ist. Wir haben es doch ganz genau gespürt, weil wir gemerkt haben, was der uns jetzt erzählt, das ist Wahrheit. Und wenn wir jetzt heute Himmelfahrt feiern oder wir feiern Karfreitag oder wir feiern Ostern, dann ist es einfach so, dann sind diese Ereignisse, und das können Sie einfach mal prüfen, die sind in der Bibel, im Alten Testament längst vorhergesagt. Die sind alle eingetroffen. Also Ostern war, Himmelfahrt war und so weiter. Und wenn man jetzt nicht an Gott glauben möchte, aber Theologie machen will oder muss, dann muss man sagen, klar, natürlich. Die gute Nachricht ist, Alte Testament gab es schon vor dem Neuen. Und wenn man jetzt Neue Testament schreibt, dann muss ich es einfach so schreiben, dass es einmal alles so wunderschön passt. So machen wir das. Und also Sie wissen ja, was da für Schwierigkeiten gibt. Und natürlich, ich bin kein Theologe, ich verstehe davon gar nichts. Aber ich denke, wenn ich es immer lese, dann denke ich immer, es ist doch ganz schön, dass wir im Alten Testament diese Vorhersagen haben, die so wunderbar auf das Neue Testament passen. Und dass es alles so schön passt und dass alle diese Bilder, die wir im Alten Testament finden, dass die im Neuen Testament passen. Also Jesus war diese 40 Tage da und hat die Jünger auf ihren Dienst vorbereitet, indem er ihnen erzählt hat, was in der Bibel vorhergesagt war und welche Bedeutung sein Leben im Hinblick auf diese Vorhersagen hatte. Und es wird einfach so sein, am Ende, wenn wir zurückgucken werden auf unser eigenes Leben oder am Ende, wenn wir zurückgucken auf die Geschichte, dann werden wir sehen, dass das, was Gott vorhatte, dass er das durchgeführt hat. Und zwar bis zum Ende. Und deshalb feiern wir eben jetzt auch Himmelfahrt, weil es ist völlig klar, im Alten Testament kann man lesen vom Leiden des Gottesknechts, auch von der Auferstehung. Aber, und das hat mich auch gefreut, dass wir das Glaubensbekenntnis gelesen haben, unsere Kirchenväter haben schon ganz genau gewusst, Auferstehung alleine ist wertlos. Wenn Jesus auferstanden wäre, das, mit dem könnte jeder noch irgendwie, er ist auferstanden, dann glaubt es mal, ihr lieben Christen. Die gute Nachricht ist, er lebt nicht mehr. Also für alle die Jesus nicht haben möchten. Das ist die gute Nachricht, scheinbar. Aber das ist genau der Punkt, warum wir Himmelfahrt feiern als Christen und warum ich freue, dass Sie heute Morgen gekommen sind, dass ich hier bin und dass wir hier zusammen sind als Christen bekennen. Wir glauben einfach, dass dieser Herr auferstanden ist und dann, wie es im Glaubensbekenntnis heißt, aufgefahren in den Himmel. Und nicht nur, dass er jetzt in den Himmel aufgefahren ist, das genügt gar nicht an dieser Stelle. Sondern, und ich werde es hoffentlich heute Morgen noch erzählen können, genauer, er ist nicht nur aufgefahren in den Himmel, sondern er hat sich dort gesetzt zur Rechten Gottes und jetzt ist er der regiert und der herrscht. Und dann ist Himmelfahrt natürlich nicht nur das große Fest der Inthronisation von Jesus in der anderen Welt, sondern Himmelfahrt ist auch das Fest, das uns ganz klar sagt, Jesus wird seinen Heilsplan ganz fertig machen. Also Satan wäre bestimmt mit einverstanden gewesen, wenn
wenn Jesus auferstanden wäre und dann irgendwie auf dieser Erde gestorben wäre und verschwunden, so wie es viele glauben. Aber dass er aufgefahren ist, ist schon schlimm. Und nochmal schlimmer wird sein, er hat uns gesagt, bei der Himmelfahrt, Apostelgeschichte 1, können wir das nachlesen, so wie ihr ihn habt auffahren sehen, so wird er wiederkommen. Jesus ist nicht nur aufgefahren, sondern er kommt auch wieder. Und das ist eben diese Himmelfahrtsgeschichte. Himmelfahrtsgeschichte ist kein Abschiedsfest, sondern ist einfach Machtübernahme Jesu. Und damit will ich jetzt hier in meinem, hoffentlich in meinen Folien ein bisschen voranblättern und zum ersten Punkt kommen von drei Punkten. Ich kann Ihnen gleich sagen, welches die drei Punkte sein werden. Ich will darüber sprechen, dass Jesus wirklich der Herr ist. Dann will ich darüber sprechen, dass Jesus uns nahe kommt. Himmelfahrt, das ist auch toll, da kann man einfach sagen, jetzt ist er weg, endlich. Nein, er kommt uns nahe bei Himmelfahrt. Und dann der Punkt, der für mich persönlich, für mein Leben sehr wichtig ist, und ich hoffe, wenn Sie heute rausgehen, dass Sie auch wissen, warum es für Ihr Leben bedeutend ist, dass sein Segen die Jünger begleitet und uns begleitet. Das sind die drei Punkte, die ich ganz kurz mit Ihnen reden will. Jesus ist wirklich der Herr. Das ist so, ich weiß nicht, wer sich erinnert, wer schon bei einer Predigt war, die ich im letzten Herbst gehalten habe, dann haben alle schon erfahren, dass Philipper 2, die Verse 6 bis 9, meine Lieblingsverse in der Bibel sind. Und diese Verse berichten einfach davon, von der ganzen Geschichte von Jesus, von seinem Aufgabe und von seinem Werk. Und dieses Philipper 2, das ist ein Hymnus, den die alte Gemeinde gepredigt hat. Darin kommt Auferstehung gar nicht vor, aber darin kommt erstens vor, und das ist mein erster Punkt hier, Jesus kam aus der himmlischen Machtfülle, und damit ich nicht immer dann meine Lieblingsverse hier lese, will ich habe ich zwei andere Stellen rausgesucht aus Kolosser 1, Vers 15 bis 18, Offenbarung 3, Vers 4, die ich einfach mal vorlesen will. Jesus Christus, welcher das Bild des unsichtbaren Gottes ist, der Erstgeborene der Schöpfung, denn durch ihn sind alle Dinge geschaffen worden in den Himmeln und auf der Erde, die Sichtbaren und die Unsichtbaren, es sei Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten, alle Dinge sind durch ihn und für ihn geschaffen, und er ist vor allem, und alle Dinge bestehen zusammen durch ihn. Er ist das Haupt des Leibes, der Versammlung, welcher der Anfang ist, der Erstgeborene aus den Toten, dass er in allem den Vorrang habe. Und in Offenbarung 3, Vers 14 steht der Vers, und dem Engel der Versammlung in Laodicea schreibe, dieses sagt der Amen, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Anfang der Schöpfung Gottes. Also er war der Anfang der Schöpfung Gottes, und dann lese ich, glaube ich, trotzdem noch die Stelle aus Philipper 2, welcher, da er in Gestalt Gottes war, es nicht für einen Raub achtete, Gott gleich zu sein, sondern sich selbst zu nichts machte und Knechtsgestalt annahm, indem er die Gleichheit der Menschen geworden ist und in seiner Gestalt wie ein Mensch erfunden, sich selbst erniedrigte, indem er gehorsam war bis zum Tode am Kreuz. Gut, Jesus kam nicht nur aus der Welt Gottes, sondern Jesus wurde Mensch, er hat in der Menschwerdung seine ganze Machtfülle abgelegt, und ich habe es Ihnen gerade gelesen aus Philipper 2, Vers 6. Er wird Mensch und gibt diese ganze Macht Gottes, die er am Anfang hat, ab. Und dann, seit der Himmelfahrt, und das ist jetzt eben Philipper 2, Vers 9, der nächste Vers im Philipperbrief, darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm einen Namen gegeben, der über alle Namen ist. Und diese Erhöhung, das ist ein doppeldeutiger Begriff, weil heute, haben Sie ja gelesen, zum Himmelfahrtsfest ist Johannes 12, war schon hier auf den Folien. Da sagt Jesus, wenn ich erhöht sein werde von der Erde, werde ich alle und so weiter zu mir ziehen. Und diese Erhöhung, die wird dort ausgelegt auch in der Stelle, und zwar so, dass geschrieben wird, da sprach Jesus darüber, welchen Todes er als Mensch sterben sollte. Erhöhung hat natürlich die Erhöhung am Kreuz bedeutet, im Sinne, des Alten Testaments den Blick auf diese eherne Schlange, ich weiß nicht, ob Sie sich daran erinnern, das Volk Israel ist in einer ganz, ganz üblen Situation, es gab Aufruhr und so weiter und Gott ist dabei, das Volk zu vernichten und zu strafen und zu richten und dann wird die eherne Schlange aufgerichtet und wer auf diese eherne Schlange am Kreuz blickt, der kann eben überleben. Und in diesem Sinne wird dieses Erhöhen verwendet, aber die Doppelbedeutung ist diese, dass Jesus natürlich nicht nur ans Kreuz erhöht wird, wo die Menschen denken, wir erhöhen ihn ans Kreuz, dann ist er weg, sondern Gott erhöht ihn selbst und gibt ihm einen Namen, der über allen Namen ist. Und eine ganz schöne Stelle, und die müssten Sie wahrscheinlich dann jetzt selbst lesen, die will ich einfach aus Zeitgründen nicht vorlesen. In Epheser 1, 18 bis 23 können Sie nachlesen, in ganz schönen Worten, wie Jesus in diese Machtfülle bei Gott eingesetzt wird. Gut, jetzt stellt sich aber die Frage, wie kommt er auf solche komischen, dummen Gedanken? Wir haben hier Lukas 28, Vers 50 bis 53 gelesen und da steht doch davon gar nichts. Hoffentlich haben Sie es gemerkt, dass ich irgendwie abgeirrt bin. Ich irre oft ab. Aber die Sache ist die, da gibt es einen ganz kleinen Vers. Die Jünger, als sie praktisch mit Jesus da standen und Jesus segnet sie und fährt auf gen Himmel, was passiert dann? Dann steht da ein ganz kleines Wort und da steht, sie aber beteten ihn an. Und dass man Jesus anbetet, das ist für uns heute selbstverständlich. Damals war das nicht selbstverständlich. Weil was hat Gott dem Volk Israel immer wieder gesagt, okay, kein Bildesmacher, ich bin der Herr dein Gott und mich alleine, sonst niemand soll dir anbeten. Und was ist passiert bei dieser Himmelfahrt, als Jesus in den Himmel gefahren ist? Ganz klar, und es war den Jüngern schlagartig klar, er ist Gott. Das ist völlig klar geworden. Sie haben ihn angebetet und haben ihm die Ehre gegeben und sie haben gewusst, sie machen keinen Fehler. Das war völlig klar. Sie haben ihn angebetet. Dass die Jünger Jesus anbeten an der Himmelfahrt bedeutet, sie haben gemerkt, jetzt ist er der Herr. Natürlich war er immer Gott. Er war Mensch und er war Gott. Und wir kennen die ganze Problematik, die sich daraus ergibt. Aber an diese Stelle in Lukas, und ja, also da kann man sich natürlich, also eigentlich müssten wir uns jetzt vor Lukas verbeugen und sagen, Lukas, fantastisch, dass du in so einen kleinen Vers, in so eine ganz kleine Stelle reinmachst und uns zeigst, mit den paar Worten, sie aber beteten ihn an, also 15,5 Worte. Und ja, da zeigt er uns einfach, Jesus ist jetzt wirklich Gott. Bis dahin war das überhaupt nicht klar. Da haben manche Menschen oder manche seiner Jünger haben Momente gehabt, in denen sie kapiert haben, dass Jesus Gott ist. Zum Beispiel, ich habe es hier aufgeschrieben mal, Petrus hat ausgerufen nach dem Fischzug, als er aus dem Kahn stieg und sich vor Jesus auf den Boden warf, da hat er gesagt, Herr, geh weg von dir, ich bin ein sündiger Mensch. Okay? Das hat er hat gemerkt, da stimmt was nicht, das muss jemand anders sein. Das ist nicht normal, was ich hier erlebe. Und als Jesus seinen Jünger einmal gefragt hat, wer bin ich denn, was sagen die Leute, was sagt ihr, wer ich bin? Und da hat wieder Petrus, der ein bisschen vorlauter war als die anderen, gesagt, du bist Christus, der ewige Herr, der Sohn Gottes. Und Jesus hat sofort zu ihm gesagt, Petrus, was sagt er zu ihm? Das weißt du nicht von dir. Sondern, was ist das? Woher weiß Petrus das? Und das sagt ihm Jesus ganz klar. Das kann man nur in der Kraft des Geistes Gottes sagen. Und wenn wir heute glauben, dass Jesus der Herr ist und das wirklich heute auch an Himmelfahrt feiern können, dann nur deshalb, weil sein Geist in uns wohnt. Und deshalb, ich bin unglaublich dankbar und ich danke immer wieder, und ich glaube, meiner Familie wissen auch alle, dass ich dafür danke. Ich bin unglaublich dankbar, dass ich glauben darf. Dass ich diesen Geist habe, der mir immer wieder sagt, Jesus lebt und Jesus ist der Herr. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Und das war auch für die großen Männer in der Bibel keine Selbstverständlichkeit. Paulus, zweiter Lieblingsvers von mir, kann ich gleich sagen. Der sagt am Ende von seinem Leben was man ihm nie zutrauen würde. Ohne Paulus wäre, glaube ich, unsere ganze Kirche nicht so, das was sie wäre und so weiter. Der hat die Theologie begründet, er hat alles gemacht, er hat Dinge mit Gott erlebt, das ist unglaublich. Und Paulus sagt, ich habe Glauben gehalten am Ende von seinem Leben. Ja, kann man und sagen, warum sagt der Paulus, ich habe Glauben gehalten, kann ich auch sagen. Wenn Paulus sagen muss, ich habe Glauben gehalten, dann kann Paulus uns auch sagen, und da können Sie 2. Korinther 5 lesen, da können Sie viele, viele Stellen lesen, der Glaube von Paulus war unglaublich angefochten. Das war kein Glaube, der einfach so da war. Paulus hat um seinen Glauben gerungen und am Ende sagt er, ich habe Glauben gehalten. Das ist das, was er in seinem Leben so als Resümee zieht und sagt, okay, das war der Kampf, um den ich kämpfen musste und deshalb bin ich auch unglaublich dankbar, dass ich Glauben gehalten habe. Und ich habe vor kurzem wieder über Mutter Teresa was gelesen, dass ihr großer Stachel im Fleisch und die große dunkle Seite in ihrem Leben, hat sie selbst gesagt, ist die, dass es ihr schwerfällt, Glauben zu halten. Das waren Menschen, die brauchen wir heute, um zu sagen, warum Menschen gut sind und warum der Mensch im Kern doch gut sein kann. Und sie wird als Vorbild herangezogen. Aber auch ihr ist es schwer gefallen, diesen Glauben zu halten. Also, Glauben können wir nur durch diesen Geist Gottes halten. Und deshalb war es vor der Himmelfahrt und vor Pfingsten, und deshalb wird man ja dann am Pfingsten hören, vor Pfingsten nicht so einfach zu sagen, Jesus ist Herr und Jesus ist Gott. Und er konnte nur angebetet werden im Geist. Und an Himmelfahrt passiert es eben, dass plötzlich klar wird, Jesus ist wirklich Herr. Gut, und ich denke, das ist auch schon, glaube ich, das, was ich jetzt dieser Stelle sagen wollte. Ich will das jetzt nicht ausdehnen. Ich hatte aber Ihnen schon am Anfang versprochen, dass ich Ihnen sage, was Jesus wahrscheinlich während dieser 40 Jahre gesagt hat. Ich kann es nicht sagen, genau was er gesagt hat. Er hat Ihnen das Alte Testament in diesen 40 Tagen ausgelegt. Und das will ich noch ganz kurz, wenigstens ein paar Stellen zitieren, dass Sie mal merken, wie toll das alles ist. Also ich bin da immer völlig begeistert. Okay? Und da gibt es eine ganz wichtige Stelle, die Jesus von selbst zitiert. Und das können Sie nachlesen, wenn Sie wollen, in Matthäus 22 oder in Markus 12 wird das auch zitiert. Und Jesus zitiert selbst in der Argumentation mit den Pharisäern, zitiert er selbst Psalm 110, Vers 1. Und der erste Vers, der Psalm 110, fängt an, der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich meine Feinde zum Schemel deiner Füße lege. Das zitiert Jesus selbst und er sagt dann, ja, wenn David jetzt sagt zu meinem Herrn und er ist doch Davids Sohn, der Messias, wie kann das dann alles sein? Haben die damals gar nicht verstanden und er will ihnen eben klar machen, dass er der Messias ist. Aber ganz wichtig ist natürlich dieser erste Vers, also ich hab's leider jetzt hier nicht mit draufgeschrieben, dieser erste Vers in Psalm 110, der zeigt uns ganz deutlich, dass das, was an Himmelfahrt passiert, dass sich Jesus zu Rechten Gottes setzt, dass das tatsächlich im Alten Testament ganz deutlich vorhergesagt wird. Und ich will Ihnen einfach eine zweite Stelle geben. Es gibt ganz viele. Man könnte 2 oder 3 Predigten darüber halten. Im Psalm 2 steht, hab ich doch meinen König gesalbt auf Zion, meinem heiligen Berge. Von dem Beschluss will ich erzählen, Jahwe hat zu mir gesprochen, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Also im Psalm 2, also für die Juden eine ganz, ganz kritische Stelle natürlich. Aber egal, das ist eine schwierige Stelle, muss man auslegen dann. Aber du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt, für uns überhaupt kein Problem. Psalm 2 steht im Alten Testament, in den Psalmen. Und dann steht im Psalm 2, Vers 8, eine ganz, ganz tolle Stelle. Fordere von mir und ich will dir zum Erbteil geben die Nationen und zum Besitztum die Enden der Erde. Also Himmelfahrt praktisch. Und dann gibt es noch eine Stelle, die kann ich jetzt heute nicht auslassen und die sollten Sie vielleicht auch in Gedanken mitnehmen. Sie haben bestimmt schon den Begriff Menschensohn gehört im Neuen Testament. Jesus bezeichnet sie immer wieder als den Menschensohn. Ist alles voll davon. Und da gibt es in Daniel 7 eigentlich für mich unglaubliche Stelle, dass die so in Daniel 7 steht und passt genau zur Himmelfahrt. Da werden wir noch, ich werde noch mal drauf kommen, aber ich will es einfach lesen. Und in Daniel 7, 9 steht, ich schaute, bis Throne aufgestellt wurden und ein Alter an Tagen sich setzte und sein Gewand war weiß wie Schnee und das Haar seines Hauptes wie reine Wolle und sein Thron Feuerflammen, dessen Räder ein loderndes Feuer. Und ein Strom von Feuer floss und ging von ihm aus und tausendmal Tausende dienten ihm und Zehntausende mal Zehntausende standen vor ihm und das Gericht setzte sich und die Bücher wurden aufgetan. Jetzt lasse ich 2 Verse aus und lese in Vers 13 weiter. Und ich, Daniel, schaute in Gesichten der Nacht und siehe, mit den Wolken des Himmels kam einer, wie eines Menschen Sohn, und er kam zu dem Alten an Tagen und wurde vor denselben gebracht. Und jetzt war er in der Himmelfahrt. Und ihm wurde Herrschaft und Herrlichkeit und Königtum gegeben. Und alle Völker, Völkerschaften und Sprachen dienten ihm. Und seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft und wird nie vergehen. Und sein Königreich ein solches, das nie zerstört werden wird. Okay, also Jesus, die Himmelfahrt ist im Alten Testament angekündigt. Und ich hoffe, dass ich Ihnen ein bisschen auch Lust gemacht habe, darauf das einfach mal nachzuprüfen selbst und darin zu lesen und dann zu spüren, dass die ganzen Geschichten keine Märchen sind, sondern das war hunderte Jahre oder tausende Jahre teilweise vorhergesagt. Gut, und jetzt passiert aber Folgendes. Jetzt ist es ganz klar, und das müssen Sie sich selbst auch fragen, und ich will hier nicht irgendwas predigen über Herrschaft Jesus im Himmel und so und nicht ganz ehrlich sein. Das ist nämlich ganz wichtig, dass wir selbst zu uns ehrlich sind. Es bringt nichts, unser Glaube steht auf wackeligen Füßen, wenn wir nicht ehrlich sein können. Und deshalb müssen wir ehrlich sein und sagen, wo sehen wir denn seine Herrschaft? Gucken Sie doch in der Welt. Wo sehen wir seine Herrschaft? Das ist doch ein ganz wichtiger Punkt. Und wo sahen die Jünger damals seine Herrschaft? Der fährt auf zum Himmel, sie beten ihn an, sie freuen sich, dass er in seine Herrschaft eingesetzt hat, dass er in seine Herrschaft eingesetzt wurde. Und was ändert sich bei denen? Die verstecken sich weiterhin in Jerusalem, in dem Obersaal und so weiter. Die 10 Tage haben wahrscheinlich wahnsinnige Angst. Und dann wissen wir alles, was passiert in der Apostelgeschichte. Dann kommt der Geist Gottes, sie kriegen Mut, sie predigen und so weiter. Aber kurze Zeit später lesen wir in Kapitel 6, Stephanus, ja, was passiert? Stephanus wird hinausgeführt und wird gesteinigt. Okay. Also die Situation ist eine katastrophale, und wenn wir heute gucken Sie nach Nigeria oder überall, wir haben ja hier auch die Vorträge von Open Doors gehört oder vielleicht beobachtet der eine oder andere, was in Syrien oder weiß ich wo passiert oder im Irak mit Christen passiert. Die Welt sieht nicht gut aus. Wo sehen wir also die Herrschaft Gottes? Das ist die ganz große Frage. Und ich hatte jetzt schon auf Stephanus hin erzählt. Warum habe ich auf Stephanus hin erzählt? Wenn wir Stephanus gefragt hätten, was wäre dann gewesen? Was hätte er geantwortet? Ist es klar? Ja, es ist völlig klar. Stephanus hätte richtig antworten können. Weil als er gesteinigt wird, als sie ihn rausführen und steinigen und man denkt, das ist alles gescheitert, die Christen sind gescheitert, das ist alles gescheitert, was sieht Stephanus? Er sieht Jesus sitzen zur Rechten Gottes und er weiß nur eine Sache. Alles richtig gemacht. Alles ganz richtig gemacht. War alles gut. Okay? Das ist der Punkt. Jesus herrscht, er herrscht derzeit im Himmel, aber hier auf der Erde, und das will ich einfach hier nochmal ganz deutlich sagen, seine Macht auf Erden ist derzeit verhüllt. Und das ist eine ganz große Not insgesamt mit uns. Es ist die ganz große Frage, die können Sie im Psalmen wieder nachlesen, ich könnte ins Alte Testament zurückgehen, die große Frage, die sich uns stellt, die ist einfach die, wenn ich mit anderen Leuten reden muss, dann fragen sie mich, wo ist nun dein Gott? Bitte zeig ihn mir. Und wir haben das Problem, dass wir diesen Gott nicht zeigen können. Wir würden ihn gerne zeigen, aber das funktioniert nicht. Gott lässt sich nicht zeigen. Er zeigt sich uns persönlich in Situationen, wo wir ihn brauchen. Und das ist für mich erstens ein riesiger Trost, dass Gott sich wirklich denen zeigt, die ihn brauchen, dass er den Menschen zeigt, die er begleitet und die er eben durchs Leben führt und die er zu seinen Dienern gemacht hat. Also zunächst, seine Macht ist noch verhüllt, und die besten Verse dazu, die ich jetzt gefunden habe oder die mir am besten gefallen, da gibt es sehr viele, aber es gibt ganz schöne, Römer 8, 19, ich lese Ihnen das einfach vor, denn das sehnsüchtige Harren der Schöpfung wartet auf die Offenbarung der Söhne Gottes, denn die Schöpfung ist der Nichtigkeit unterworfen worden, nicht mit Willen, sondern um des Willen, der sie unterworfen hat, auf Hoffnung, dass auch selbst die Schöpfung freigemacht werde von der Knechtschaft des Verderbnisses, also von diesem Elend um uns herum, zu der Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung zusammen mit uns seufzt und zusammen in Geburtswehen liegt bis jetzt. Nicht allein aber wir, sondern auch wir selbst, die wir die Erstlinge des Geistes haben, die wir diesen Geist Gottes haben. Auch wir selbst seufzen in uns selbst und erwarten die Sohnschaft, welche Sohnschaft? die Erlösung des Leibes, also was wir da bei Stephanus gesehen haben. Gut, und Johannes sagt es auch nochmal relativ schön. Geliebte, wir sind jetzt Kinder Gottes, aber es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Aber wir wissen, dass wenn es offenbar werden wird, dann werden wir ihm gleich sein. Also gehen Sie jetzt heute nicht raus und denken, Jesus hat die Herrschaft angetreten und alles wird sich geändert haben. Sie werden zu sich nach Hause kommen und wenn die Toilettenspülung nicht funktioniert hat, sie funktioniert immer noch nicht. Okay? Das ist genau die Situation, in der wir stehen. Und jetzt ist die Frage, warum ist es so? Warum ist es so? Warum leben die Jünger so? Oder warum müssen die Jünger so leben? Warum müssen wir so leben? Und das wird deutlich, und da bitte ich Sie, wenn Sie das interessiert, lesen Sie noch mal Himmelfahrtsberichten, Apostelgeschichte 1. Und wissen Sie, was die Jünger Jesus nach diesen 40 Tagen intensiver Lehre und Vorbereitung auf ihren Dienst Jesus gefragt haben? Was erinnern Sie sich an die Frage? Ich habe jetzt nicht den Text aus Apostelgeschichte 1 gewählt, ich will trotzdem das ganz kurz zitieren. Die fragen in allen Ernstes, nach diesen 40 Tagen, wo sie gesehen hat, da gibt es diesen auferstandenen Christus, der hat Macht, der kann erscheinen, der kann wieder weggehen, der kann essen und so weiter. Da fragen diese Jünger Jesus, Herr, wirst du in diesen Tagen dein Reich aufrichten? Die Sache ist die, wir als Menschen verstehen nicht, wie Gott seine Pläne zum Ziel bringt. Das ist das ganz große Problem. Sie haben ganz klar verstanden, dass Jesus von ihnen von seinem Reich redet. Aber sie haben gedacht, das Reich wird so aufgebaut, wie sie sich's vorstellen würden. Und ich glaube, das ist der große Konflikt, den wir mit Gott immer wieder haben, dass wir immer denken, er würde es genau so machen, wie wir es uns vorstellen. Aber so macht's Gott eben nicht. Und er sagt zu ihnen, er antwortet darauf nicht, sondern kommt die Himmelfahrt, der Himmelfahrtsbericht. Die Frage wird gar nicht beantwortet, aber er sendet sie ganz neu aus und damit sagt Jesus ganz klar, er will seinen Heilsplan durch seine Gemeinde vollenden und die Stellen, Klaus-Dieter, die du jetzt schon gelesen hast, die wollte ich hier nochmal zitieren. Jesus sagt, ihr, meine liebe Gemeinde, ihr meine Jünger, ihr seid mein Leib, der auf dieser Erde bleibt und wenn ich was tun will, dann will ich es durch euch tun. Ihr seid meine Hände, ihr seid meine Füße und wir können 1. Korinther 12 und so weiter lesen. Der Leib hat unterschiedliche Glieder, jeder hat einen anderen Dienst. Aber wir zusammen sind der Leib von Jesus, mit dem er seine Gemeinde in der Zeit baut und in der er sein Reich baut. Gut, und deshalb sind eben diese beiden Verse, er geht hin in die ganze Welt und predigt das Evangelium der Schöpfung und geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Die sind das Programm, wie Jesus tatsächlich seinen Heilsplan, der bis dahin geht, wann er wiederkommen wird, vollenden wird. Also das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und damit bin ich auch am Ende von meinem ersten Punkt. Jesus ist wirklich der Herr. Und ich will zum zweiten Punkt kommen. Jesus kommt uns ganz nah. Und ich denke, das ist ganz wichtig, dass wir darüber in Himmelfahrt reden. Himmelfahrt ist natürlich nicht Raumfahrt. Es geht nicht um Raumfahrt. Und das will ich hier ganz deutlich machen. Jesus ist nicht irgendwo in den Himmel gefahren. Ich würde es einfach so sagen. Schwachsinn, wenn man sowas glaubt. Mit dem hat es einfach nichts zu tun. Und ich will nur vielleicht zwei Stellen hier an dieser Stelle lesen. Das ist ganz interessant. In Jesaja 57 hat er, ich muss jetzt leider weiterblättern, da bin ich beim Blättern nicht so schnell wie beim Reden. Denn also spricht der Hohe und Erhabene, der ewiglich wohnt, des Name heilig ist, der ich in der Höhe und im Heiligtum wohne und bei denen, die zerschlagenen und demütigen Geistes sind. Also wenn Gott von seiner Wohnung spricht, dann sagt er, ja, meine Wohnung ist bei denen, die zerschlagenen Geistes sind, der ich in der Höhe und im Heiligtum wohne. Ich bin überall. Jesus fährt nicht gen Himmel und ist an einem ganz anderen Ort, sondern er ist wirklich immer noch bei uns da. Und in Apostelgeschichte 1, Vers 9, da wird er weggehoben. Und da solches gesagt war, ward er aufgehoben zusehends und eine Wolke nahm ihn auf. Apostelgeschichte 1, Vers 9. Und jetzt will ich ganz kurz was fragen. Sie wissen, Zeichen von Weihnachten. Hatte ich gehofft, dass irgendjemand Grippe sagt. Passiert nicht, das sage ich selbst. Zeichen von Karfreitag, Kreuz, Zeichen von Ostern, leeres Grab, genau. Zeichen von Himmelfahrt, Wolke. Super, das ist genau das, was ich hören wollte. Deshalb, er fuhr auf in den Himmel. Das Zeichen von Himmelfahrt ist die Wolke. Und eigenartig ist, wenn man mich fragen würde, was das Zeichen seiner Wiederkunft sein wird, bin ich mir nicht sicher, ob das nicht auch die Wolke wäre. Aber das wird man gleich hören. Warum ist es so wichtig, dass das Zeichen der Himmelfahrt diese Wolke ist? Wolke, da könnte man jetzt irgendwas sagen. Aber auch da muss man jetzt einfach wieder zurückgehen in das Alte Testament und dann wird man sehen, die Wolke hat eine unglaubliche Bedeutung im ganzen Alten Testament. Weil die Wolke, wenn von der Wolke die Rede ist, es wird viel von Wolken geredet, Regen und so weiter und Elia hat Wolken gesehen und so weiter, was völlig klar was ist. Aber es gibt eine ganz spezielle Wolke im Alten Testament, die immer wieder erwähnt wird. Erinnern Sie sich, was passiert? Das Volk Israel zieht aus Ägypten, ist in einer extrem schwierigen Situation. Die stehen am Roten Meer, vor ihnen ist Wasser und hinter ihnen ist die ägyptische Armee. Situation, also würde man sagen, was? Also aussichtslos. Lied von Miriam und Lied von Mose und so weiter, das wird in der Offenbarung noch zitiert, das wird ewig zitiert. Also die Situation ist aussichtslos und da kommt was ganz Eigenartiges. Da schiebt sich eine Wolke zwischen Israel und zwischen die Ägypter. Und wir wissen ganz genau, das war die Wolke, in dieser Wolke war Gott präsent, das war die Präsenz Gottes, war völlig klar. Und diese Wolke war dann später in der Stiftshütte, diese Wolke haben sie gesehen, als sie am Sinai stehen und über den Berg kommen die Wolke, Donner, Blitz und so weiter. Aber Gott ist in dieser Wolke und sie wissen es ganz genau und die sagen, okay, Mose sagt, Achtung, ja, nicht zu diesem Berg hingehen, weil er ist in der Wolke. Und die Wolke ist nicht nur auf der Stiftshütte, sondern, und das ist jetzt ganz wichtig, als Salomo Gott den Tempel einweiht, bei der Tempeleinweihung, und da hat der Salomo, glaube ich, mit allem gerechnet, aber mit dem hat er nicht gerechnet. Was passiert da? Da hält er seine Ansprache und plötzlich die Wolke erfüllt das ganze Heiligtum und jetzt ist es nicht nur so, dass da ein bisschen Dunst oder irgendwas war, sondern das war so, die Priester, was haben die gemacht? Die mussten ihren Dienst abbrechen. Die konnten ihren Dienst gar nicht fortsetzen. Also die Gotteswolke und Gottes Gegenwart hat diesen Tempel erfüllt. Es war völlig klar, in dieser Wolke ist Gott. Und trotzdem, und wenn man jetzt denkt, Gott sei die Wolke oder irgend solche abstrusen Gedanken hat, dann will ich einfach noch ganz kurz vorlesen, was Salomo selbst sagt in dieser Situation. Salomo selbst merkt, okay, die Priester müssen aus dem Heiligtum raus, die Wolke ist voll. Und dann sagt aber Salomo selber, denn sollte in Wahrheit Gott auf Erden wohnen, siehe, der Himmel und aller Himmel können dich nicht fassen. Wie sollte denn dies Haus dies tun, das ich gebaut habe? Salomo war völlig klar, es ist ein Zeichen von Gott, aber mehr ist es nicht. In diesem Haus allein kann Gott nicht wohnen. Aller Himmel können ihn nicht fassen. Und deshalb, ganz wichtig für uns, es ist ganz klar, es ist keine Raumfahrt, sondern die Wolke deutet uns an, dass jetzt wer präsent ist, und das ist das, warum sie angebetet haben, das deutet ganz klar an, jetzt ist Gott präsent. Die Wolke, die Jesus wegnimmt, zeigt nur die Präsenz Gottes. Und die Wolke als Sinnbild, und da könnte ich noch viele Stellen vorlesen, das will ich jetzt nicht tun, aber die Wolke als Sinnbild, die zeigt uns, in dieser Wolke wird uns ganz klar, Gott ganz nah, Wolke, aber wenn wir so machen wollen, was wir gern tun würden, greifen, nicht greifbar. Okay? Denken Sie daran, nicht greifbar. Wir sehen die Wolke, wir erleben sie, wir spüren sie, aber greifen, dass wir sie für uns funktional machen, das funktioniert nicht. Und ganz wichtig ist noch, dass natürlich in 1. Thessalonicher 2 schreibt Paulus, wenn er kommen wird, dann wird er kommen mit den Wolken und das steht auch in Offenbarung. Also ich habe es schon gesagt, ich denke, dass das Zeichen seiner Wiederkunft dies ist, dass auch die Wolke ist. Die Wolke sagt uns also, das Zeichen vom Himmelfahrt, diese Wolke in Apostelgeschichte 1, Vers 9, sagt uns gegenwärtig, aber nicht greifbar. Und ich habe hier die Stellen, die ich gerade zitiert habe, zusammengestellt. Und die Wolke sagt uns auch, dass er jetzt zurück ist, dass er jetzt Gott ist und dass er regiert. Und deshalb erscheint er in der Wolke. Plötzlich ist die Wolke nicht mehr die Wolke, die da am Sinai steht, sondern er wird weggehoben in den Wolken. Und damit komme ich nach den zwei Punkten. Jesus ist wirklich der Herr und Jesus kommt uns ganz nah, will ich noch zum dritten Punkt kommen. Sein Segen begleitet die Jünger. Und das ist für mich, hatte ich ja schon gesagt zum Eingang, das ist für mich der wichtigste Punkt bei Himmelfahrt, dass Jesus seine Jünger vor der Himmelfahrt segnet. Und segnen heißt im Prinzip zwei Sachen, das kann man jetzt lang auslegen, aber ich habe es jetzt ganz kurz zusammengefasst. Groß machen ist eine Bedeutung und die andere Bedeutung ist preisen. Wenn Menschen jemand anderes segnen oder wenn Menschen sich untereinander segnen oder sowas, dann ist meistens dieses Großmachen. Und wenn Menschen Gott segnen, das gibt es in der Bibel auch, dann steht da eben nicht Gott segnen, sondern da steht dann einfach preisen oder loben, dass wir dann Gott loben oder preisen oder anbeten. Ansonsten, wenn der Segen von Gott ausgeht, dann heißt segnen eigentlich Großmachen. Und das ist mir wichtig bei Himmelfahrt, dass Jesus, bevor er seine Jünger entlässt und sagt, ihr seid jetzt mein Leib, durch euch werde ich meine Gemeinde bauen, ihr seid meine Hände, meine Füße, alles das, was mich auf der Erde repräsentiert, da segnet Jesus seine Jünger und damit macht er sie groß, damit macht er sie bedeutend. Das gibt dem Leben der Jünger Bedeutung. Und wenn wir sehen, was es für Leute waren, ich will nur ganz kurz nochmal an den Petrus, der war ziemlich forsch, wir wissen es alle, aber Petrus war nie im Ausland. Petrus hatte wahrscheinlich gar nicht viele Sprachen gesprochen, er hat keine Ahnung gehabt. Petrus, auf den will Gott seine Gemeinde bauen. Die Jünger waren keine Helden, ganz sicher nicht. Ich glaube es einfach nicht. Sondern, was sie zu Helden gemacht hat später, war einfach das, dass Jesus sie gesegnet hat und dass Jesus sie groß gemacht hat. Und dort, solange die Jünger im Dienst von Jesus stehen, sind sie groß. Und solange wir in der Berufung von ihm stehen, sind wir auch groß. Und ich will jetzt nur eine Stelle hier zitieren, die mir ganz wichtig geworden ist. Nach diesem ganzen Elend, das über die Gemeinde am Anfang gekommen ist in Jerusalem, nachdem Stephanus gesteinigt war und die Gemeinde aus Jerusalem geflohen ist im Prinzip und fliehen musste nach Samaria, was im Prinzip natürlich auf die Mission, im Blick auf die Missionsgeschichte auch sehr gut war. Als sie da weggehen, da können wir in Apostelgeschichte 11 nachlesen. Und die Hand des Herrn war mit ihnen und eine große Zahl war gläubig und bekehrte sich zum Herrn. Das ist einfach ganz klar, dieser Segen, dieses Großmachen von Gott heißt, der Herr war mit ihnen. Und dieses, der Herr war mit ihnen, was wir in der Apostelgeschichte lesen, das ist nicht nur bei den Jüngern, sondern ich glaube, das war das Geheimnis der Urväter und Führer des Gottesvolks im Alten Testament. Wenn wir hier lesen, also Sie können in 1. Mose 26, 3 lesen von Abraham und Jakob, von Abraham und Isaak, in 1. Mose 31, Vers 3 von Jakob und dann in 2. Mose 3, Vers 12 und Josua 1, Vers 5 habe ich Ihnen aufgeschrieben. Da sagt Gott zu den Menschen, mit denen er seine Geschichte macht, ich will mit dir sein. Ich will mit dir sein. Und das ist, glaube ich, der Schlüssel in der ganzen Berufungsgeschichte von dem Mose. Wenn der an dem brennenden Dornbusch steht und sagt, Herr, ich kann das alles nicht, ich kann nicht reden, ich kann gar nichts machen, mit mir sieht's nicht gut aus, da sagt Gott zu ihm, ich will mit dir sein. Und das ist, glaube ich, das Geheimnis gewesen, warum diese Menschen in so einer Vollmacht wirken konnten, dass sie Dinge vollbringen konnten, die andere Menschen nicht geschafft haben. Und auch der Josua, als er extrem Angst hat, das Volk weiterzuführen über den Jordan und so, da sagt Gott wieder zu ihm, ich will mit dir sein. Wie ich mit Mose gewesen bin, so werde ich mit dir sein. Und was mich jetzt in der Bibel eben extrem freut, und deshalb kann man jetzt allen Mist erzählen, und dass das alles voneinander abgeschrieben war und weiß ich was alles, ganz toll ist, dass Matthäus, der uns nichts über die Himmelfahrt berichtet, sein Evangelium abschließt mit im Prinzip, er will mit uns sein, weil Jesus sagt ganz am Ende, im letzten Vers, und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Und wenn Sie jetzt heute, weil ich so viel geredet habe und so lange gemacht habe, nichts von dieser Himmelfahrtspredigt mitnehmen und denken, war alles nichts, dann nehmen Sie die eine Sache mit, ganz wichtig. Gott sagt zu jedem von uns, der mit ihm gehen will, ich will mit dir sein. Und das wird unser Leben bedeutend und groß machen. Und dieses Ich will mit dir sein, das wird vor allem dann wie bei Stephanus nicht an der Stelle aufhören, wo unser Leben zu Ende geht. Ich bin gestern völlig, also wahrscheinlich die ganze Gemeinde war ja sehr erschüttert am Dienstag über die Beerdigung von Frau Spilles. ist ganz klar. Als ich gestern zur Arbeit kam, wurde mir mitgeteilt, dass einer meiner Diplomanten, 27, also gerade, er hat gerade seine Diplomarbeit, also er wollte sie jetzt abgeben, die Woche, und tödlich verunglückt ist. Und ich habe gespürt, dass auch diejenigen, die jetzt, die nichts glauben, trotzdem gespürt haben, dass unser Leben nur ein Blatt ist. Weil ganz jung, erfolgreich, gut, hatte schon eine Arbeitsstelle und so weiter. Einfach aus dem Leben raus, Verkehrsunfall, einfach tot. Und da wird einem einfach völlig klar, dass dieses Ich will mit euch sein wichtig ist und dass dieses Ich will mit dir sein vor allem wichtig ist, das zu tun, was Jesus von uns haben will, das ist sein Auftrag. Uns dann aber auch begleiten wird an Stellen, wo eigentlich von all denen, die um uns rumsitzen und die immer mit uns gehen, und zum Beispiel meine Frau hat mich in allen schwierigen Situationen meines Lebens unterstützt und viele von euch auch in anderen schwierigen Situationen waren bei mir, und da möchte ich mich ausdrücklich bedanken. Trotzdem weiß ich, auf diesem letzten Weg kommt es nur darauf an, dass er mit mir sein wird. Und so wünsche ich Ihnen, dass Sie wissen, warum wir Himmelfahrt feiern. Jesus ist wirklich Herr, und ich wünsche Ihnen einfach, dass dieser Herr mit Ihnen geht. Und dann möchte ich zum Abschluss noch beten. Ja, Vater im Himmel, habt ihr ganz herzlichen Dank, dass wir dieses Himmelfahrtsfest feiern können. Und ich danke dir, dass du wirklich Herr bist, dass du wirklich regierst, dass wir am Ende alles sehen werden, dass du deinen Heilsplan zu Ende bringst. Ich danke dir dafür, dass du gelebt hast, dass du auch auferstanden bist, dich den Jüngern gezeigt, dass sie wirklich erlebt haben, dass du wirklich aus diesem Grab raus bist. Ich danke dir aber auch für alle Berichte deiner Himmelfahrt. Ich danke dir dafür, dass es diese Wolke gab, die dich aufgenommen hat und die uns zeigt, dass du wirklich Gott bist, dass wir dich anbeten dürfen. Amen.